Die ARD-Hörspieltage.
Hey, bevor du weiterhörst. Dieses Hörspiel thematisiert unter anderem Rassismus und Sexismus. Bei manchen Menschen können diese Themen negative Reaktionen auslösen. Bitte sei achtsam, wenn das bei dir der Fall ist.
WDR 3 Feature.
Eine schwarze Stimme. Das erweckt tausende Assoziationen. Da fallen einem Sängerinnen und Sänger wie Stevie Wonder oder Beyoncé ein und Rapperinnen und Rapper natürlich wie Lil' Kim und Eminem. 50 Cent. Aber was macht schwarze Stimmen so besonders? Oder ist das etwa alles nur Einbildung? Wir haben schwarze Deutsche auf der Straße gefragt.
Was ist eine schwarze Stimme?
Eine Stimme von einem Menschen mit mehr Melanin als andere.
Für mich ist eine schwarze Stimme eine starke Stimme, eine sehr kräftige Stimme, eine Stimme mit Wiedererkennungswert.
Ich bin eine schwarze Stimme.
For me, a black voice is a voice that resonates. It has full body. And it's actually the tonality of sexuality. Yeah.
Eine schwarze Stimme ist eine dunkle Stimme, weil schwarz ja eine dunkle Farbe ist. Also eine schwarze Stimme ist natürlich absoluter Blödsinn. Ich weiß nicht, was eine schwarze Stimme ist.
Die Frage ist auch immer sehr interessant. Also weil ich mir denke, kann man einer Stimme eine Farbe geben? Gibt es eine weiße Stimme, gibt es eine schwarze Stimme? Aber wenn ich nochmal länger darüber nachdenke, ist es wahrscheinlich jemand, der über Rassismus klagt.
Eine schwarze Stimme ist für mich eine Person, die in der Öffentlichkeit steht, über Missstände informiert, zum Beispiel Diskriminierung, Rassismus, wobei die Person nicht unbedingt selbst schwarz sein muss. Also ist eigentlich egal, wo die Person herkommt, was für einen kulturellen Hintergrund die Person hat. Ich verbinde damit, dass man über Missstände informiert und das in der Öffentlichkeit tut und weit verbreitet.
Ich würde denken, eine sehr bedachte, intensive und warmherzige Stimme.
Rau, tief, dunkel und gut singen können, das höre ich viel auf der Straße. Aber ich will noch weitergehen. Ich gebe bei Google schwarze Stimme ein. Von den Ergebnissen bin ich doch überrascht. Schwarze Musik aus weißen Kehlen, Winehouse und Joss Stone beerben den Soul, Tagesspiegel. Die schwarze Stimme ist zurück im Jazz, titelt der Tech-Bote über die weiße Blues-Sängerin Angie Domdey. Schwarze Stimme im weißen Kleid, schreibt die Saarbrücker Zeitung über die weiße polnische Blues-Sängerin Magda Piskorczek. Simply Red, weiße Haut, schwarze Stimme, Hamburger Abendblatt. Schwarze Stimme, schwarze Seele, weiße Haut. Der Spiegel über Fiona Apple. Anastasia, die Weiße mit der schwarzen Stimme, das geht so weiter über mehrere Seiten. Entstehen schwarze Stimmen also, wenn Weiße schlechten Bluesrock machen? Oder sind vielleicht denkfaule JournalistInnen das Problem? Ich glaube doch kaum, da gerade bei uns in Deutschland JournalistInnen eine so unentbehrliche Arbeit leisten. Ich versuche weiter, dem Kern der schwarzen Stimme auf den Grund zu gehen. Ich setze mich mit meiner eigenen schwarzen Freundin Isabel zusammen. Hallo Isabel.
Hi.
Isabel, was macht für dich eine schwarze Stimme aus? Gibt es die überhaupt?
Hä? Was meinst du damit?
Isabels Kleidungsstil ist ein bunter Mix aus 90er Secondhand-Teilen und moderner, urbaner Sportswear. Ihre wunderschönen, langen, schwarzen Locken trägt sie ganz selbstverständlich offen.
Stefanie, ich kann dich hören. Ich sitze genau vor dir.
Meine schwarze Freundin unterbricht meinen Gedankengang. Sie blickt mich fragend an. Ist da etwas Aggressives in ihren Augen? Ich bin verunsichert. Habe ich wieder mal etwas Falsches gesagt?
Es ist extrem unhöflich, in ein Voice-Over zu springen, während wir miteinander reden, Stefanie.
Ich habe Isabel wütend gemacht. Sie wird laut. Das tut mir leid. Es ist manchmal sehr schwierig, mit ihr den richtigen Ton zu treffen. Was Darf ich sagen, was ist ein No-Go?
Echt bescheid, ich gehe jetzt.
Nein, warte, Isabel, es tut mir leid. Bitte, gib mir ein Interview für mein Feature über schwarze Stimmen. Sag mir, was für dich eine schwarze Stimme ausmacht. Das ist mir mega wichtig, weil das ist gerade das Top-Thema mit Black Lives Matter und Racial Profiling und so. Und du bist meine schwarze Hoffnung, Isabel.
Was willst du denn hören? Dass der Schmerz und der Soul meiner Ahnen mir im Blut liegt? Und dass du das raushörst, wenn ich rede?
Na, da gibt es doch etwas tief in dir, was nah an so einer Spiritualität ist. Einer natürlichen Spiritualität. Das würde ich jetzt vielleicht nicht so direkt im Feature sagen, aber so implizit.
Nein.
Aber dass du schwarz bist, das ist doch schon was Besonderes. Das macht dich doch besonders.
Du weißt schon, wie ich singe, ne?
And I...
Soul. Schmerz. Ahnen. All das sind universelle Erfahrungen schwarzer Menschen, auch hier bei uns in Deutschland.
Fick dich, Stefanie.
Play Black Radio. Play Black Radio. Von Joanna Tischkau und Jan Gimlisch.
Wir spielen Black Music.
Ich glaube, meine erste Assoziation mit Black Music ist Clubs, in die ich nicht reinkomme.
Sogar mit Anzug.
Wir spielen schwarze Stimmen.
All you have to do is close your eyes. Du musst nur die Augen zumachen, dann siehst du eine Schwarze.
It's the imperialist, white supremacist, capitalist patriarchy.
We play black.
Hier ist die Play Black Radio Show.
Mit Engelbert von Orthausen,
Claudia Obstadt-Mingus
und Tobias Schmitz.
Hallo und herzlich willkommen bei der Play Black Radio Show hier im WDR. Mein Name ist Claudia Obstadt-Mingus. Ihr kennt meine Stimme sicherlich. Seit den späten 90ern bin ich unter anderem die deutsche Stimme von Jada Pinkett Smith, Rosario Dawson, Regina King und viele andere. Aber ich bin ja nicht allein im Studio. Neben mir sitzt niemand Geringeres als Samuel L. Jackson und Bill Cosby.
Hallo, ich bin Engelbert von Orthausen, die deutsche Stimme von Samuel L. Jackson und Bill Cosby.
Und mein Name ist Tobias Schmitz. Ich spreche Chadwick Boseman, Sam Richardson, John David Washington. Sag mal, erkennen dich die Leute eigentlich auf der Straße, Claudia?
Ja. In der kommenden Stunde wollen wir hier gemeinsam bei der Play Black Radio Show der Frage nachgehen, was ist eigentlich eine schwarze Stimme? Was macht eine schwarze Stimme aus? Engelbert, hast du eine schwarze Stimme?
Sagen wir so, ich habe eine tiefe Stimme. Aber das kommt daher, weil ich eigentlich Opernsänger werden wollte. Ich bin ja ein halb ausgebildeter Bassbariton. Und deshalb ist meine Stimme so tief. Aber mein Vater hatte schon eine tiefe Stimme. Also es ist auch in den Genen bei mir. Aber ich habe keine schwarze Stimme.
Tobias?
Wenn ich an meinen Vater zurückdenke, dann muss ich auch sagen, dass der eine wirklich sehr laute, durchdringende Stimme hatte. Also wirklich unglaublich. Schwarze Stimme, erstens würde ich dann denken, gibt es das? Weiß ich nicht. Würde ich eher bezweifeln wollen. Aber ich habe wahrscheinlich eine etwas durchdringendere, laute Stimme, ja.
Also bei mir ist es so, ich wollte auch Sängerin werden. Aber bei mir war das so, ich konnte nicht Sängerin werden, weil ich habe eine kaputte Stimme. Also ich habe keine schwarze Stimme, ich habe eine Insuffizienz der Stimmbänder. Das heißt, ich habe einen nicht funktionierenden Stimmapparat. Und dadurch klingt die so ein bisschen heiser, obwohl ich gar nicht heiser bin. Und deshalb konnte ich quasi nie sprechen und auch eigentlich nie Schauspielerin werden. Und dann habe ich das aber eben doch gemacht. Und komischerweise bin ich beim Sprechen gelandet.
Das hätte ich nie gedacht, dass das bei dir der Fall ist.
1980 treffe ich Tobias Meister in der Kantine von der BSG. Sagt er, kommst du mal mit, sprichst du mir mal den Trailer von Shaft? Ja, habe ich den Trailer, also Sam Jackson im Trailer gesprochen. Mein Name ist Shaft. Sonst noch Fragen?
Das ist es, sagt der Tobias, das ist es. Genau das ist es. Das ist wie das Original. Toll.
Mir ist gerade noch letzte Woche, sagte ein Regisseur in Berlin, boah, du klingst aber auch einfach so geil schwarz.
Witzig.
Also, ich höre das die ganze Zeit, wirklich ernsthaft.
Ist doch witzig.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde es ja auch nicht schlimm. Das war ja eindeutig auch als Kompliment gemeint. Also, auf jeden Fall. Aber ich höre es oft, muss ich sagen, genau.
Ich habe mich als Engelbert von Orthausen durchgesetzt. Nicht als schwarze Stimme. Ja, deshalb sagt das auch niemand zu mir.
Ja, aber da bist du vielleicht auch im Vorteil. Ich glaube, einige... Also, das finde ich schön. So sollte es ja auch sein. Aber ich glaube, bei mir hat das ja... Also, ich bin ja selber schwarz. Bei mir hat das fast auch eher andere Gründe, warum du auf schwarze Stimmen besetzt wirst. Nicht vielleicht prima, weil die Leute denken, der hat eine schwarze Stimme, sondern ganz oft sagen ja auch Aufnahmeleiter zu mir, oh, es tut mir so leid, aber ich habe den Schauspieler gesehen und ich musste an dich denken.
Aha.
Gut, geil. Also ich weiß jetzt nicht genau, warum ich besetzt werde. Also ich denke immer, das ist die Stimme, aber es stimmt natürlich gar nicht. Ne? Also wenn du Kolleginnen siehst und dann, wir wissen ja, wie die aussehen und dann sehen wir die Rollen, die die sprechen, da ist ja oft eine Schere. Bei den Männern muss ich auch sagen, stimmt. Da habe ich manchmal das Gefühl, ich sehe ein Bild von einem Schauspieler und dann sehe ich auch gleich den Synchronsprecher daneben und die Stimme verschwindet dann bei mir.
Aber der Witz ist ja eigentlich, wir sprechen ja im Studio auf irgendjemand drauf. Und der Zuschauer hört das nachher. Der Zuschauer hört das auf einem schwarzen Menschen, auf einem weißen Menschen, auf einer Zeichentrickfigur. Für den ist das ja die deutsche Fassung und das Original. Ende. Und daher entsteht das.
Und schlussendlich, ob jetzt schwarz oder weiß oder grün oder Marsmensch oder Hanna die Hirschkuh oder sonst wer, das ist ja nicht in unserer...
Play Black Radio präsentiert die Synchron-WG mit Samuel L. Jackson als Engelbert von Nordhausen.
Warum hat Tobias kein Olivenöl nachgekauft?
Chadwick Boseman als Tobias Schmitz.
Hey, lass uns was essen gehen. Ich hab Kohldampf. Geht auf mich.
Und Jada Pinkett Smith als Claudia Obstadt-Minge.
Ich puste dieser Witzfigur den Kopf weg.
Heute Übersetzungsprobleme.
Der Abfluss ist wieder voller Haare. Welcher Arschgeige hat nach dem Duschen nicht seine verfickten Haare aus dem verfickten Duschabfluss entfernt? Warst du heute Morgen duschen, Engelbert?
Nein, ich schwöre dir bei Gott, ich war's nicht. Tobias, schau mich nicht so an. Ich würde dich nicht anlügen. Niemals.
Claudia, wo ist diese Armleuchterin?
Sie ist heute ganz früh aus dem Haus, hat gesagt, sie will zum Kolonialdenkmal gehen.
Zum Kolonialdenkmal?
Ja, zu dem Kolonialdenkmal hier in der Stadt. Du weißt schon, dass mit dem dieser berühmte deutsche Kolonialisierer geehrt wird für den ganzen Kolonialismus, den er gemacht hat.
Was will sie am muttergefickten Denkmal für die deutsche Landnahme und Ausbeutung in Afrika?
Sie sagte, sie will über alles gründlich nachdenken.
Ich werde dieser Flachwichserin beibringen, gründlich darüber nachzudenken, ihre verfluchten Haare nach dem Waschen aus dem Duschabfluss zu pulen.
Jungs, wir müssen reden.
Claudia, schön, dich zu sehen, meine Schwester. Setz dich doch.
Auch gut, dich zu sehen, mein Bruder. Willst du dir nichts anziehen? Ist doch ein bisschen frisch, nur im Handtuch in der Küche. Du verkühlst dich doch. Wir sind hier nicht in Baltimore, Maryland, mein Bruder.
Ja, okay. Du hast recht, Schwester. Guter Tipp. Das mache ich sofort.
Hast du heute schon in den Briefkasten geguckt, Claudia?
Nein. Erwartest du was Bestimmtes?
Kann schon sein.
Verstehe.
Hier bin ich wieder, meine Geschwister. Ich habe mir nur rasch einen Morgenmantel übergezogen.
Ein schöner Morgenmantel ist das, mein Bruder.
Ich danke dir, Bruder. Der ist von...
Tobias? Engelbert? Ich habe mal gründlich über alles nachgedacht. Lasst mich euch eine Frage stellen. In eurer Laufbahn als Synchronschauspieler, wie oft seid ihr in schwarze Rollen geschlüpft?
Na, oft?
Oft natürlich.
Und lasst mich euch eine weitere Frage stellen, meine lieben WG-Mitbewohnis. Warum reden wir so?
Was soll das, Claudia?
Ich möchte nur wissen, Tobi, warum wir als SynchronschauspielerInnen unsere schwarzen Rollen so sprechen, wie wir sie sprechen.
Was ist das Problem, Claudia?
Dass wir verdammt nochmal weiß sind.
Na und?
Und dass unsere Stimmen das verkörpern, was in Deutschland als schwarz wahrgenommen wird. Was ist das für ein Ton, den wir angenommen haben?
Ich synchronisiere doch eine schwarze Rolle. Ich weiß nicht, warum das nicht zu dir durchdringt, Claudia. Ob du hier gerade den großen Verarscher spielst oder ob dir am Kolonialdenkmal mit voller Wucht die Schuld deiner Vorväter auf die Birne gekracht ist. Willst du etwas sagen? Weiße dürfen keine Schwarzen spielen?
Moment,
Wow, halt mal den Ball flach, Claudia. Du willst doch nicht etwas sagen, dass weiße SynchronschauspielerInnen keine schwarzen Rollen sprechen sollen, oder? Im Original kommen die auch nicht gut weg und die schwarzen SchauspielerInnen haben es ja auch mitgemacht. Haben sich ja nicht dagegen gewehrt, es immer genau so zu sagen. Ich würde es Selbstparodierung von afroamerikanischer Kultur nennen.
Willst du etwa andeuten, ich kann als weißer Mann nur weiße Männer verstehen?
Dr. Martin Luther King hat gesagt, er hoffe, dass eines Tages seine Kinder aufgrund ihres Charakters...
Identitätspolitik ist im Kern autoritär, reaktionär und antiaufklärerisch. Ist dir eine Leitung im Oberstübchen durchgebrannt, du Kifferin?
Jungs, beruhigt euch, ihr verkommenen Bastarde.
Und was kommt als nächstes?
Ja... Was kommt als nächstes?
Dürfen wir als nächstes gar nichts mehr sagen, was irgendjemanden verletzen könnte? Du Wichser!
Engelbert, du Kalkleiste. Wir haben es zwar nicht gewollt, aber dadurch, dass es in Deutschland keine sichtbare afrodeutsche Kultur gibt, zumindest nicht so sichtbar wie afroamerikanische Kultur in Amerika, dadurch ist es eben so gekommen, dass wir die Repräsentanten von dem geworden sind, was schwarz ist.
Das ist Zensur. Das ist antidemokratisch, du verkommenes Arschgesicht.
Das ist Satire. Das ist Kunst. Da muss man Schlampe oder sowas sagen. Sonst ist das keine gute Satire.
Was?
Scheiße, Mann, 110! Geh weg vom Fenster, Kanalratte!
Bullerei!
Oh je.
Duck dich weg und halt deine... Halten die Armlöchter!
Ja, ich bin ja ganz ruhig.
Wir haben einen Hinweis aus der Bevölkerung erhalten, dass jemand in dieser verfickten WG gerade das S-Wort gesagt hat. Wir weisen an dieser Stelle freundlich darauf hin, dass es keinen Unterschied macht, ob man eine sexistische, rassistische oder antisemitische Beleidigung ironisch meint oder nicht. Ihre Wirkung ist unverändert, sexistisch, rassistisch und antisemitisch.
Sorry, Entschuldigung, es wird nicht wieder vorkommen.
Das würden wir Ihnen auch raten. Schönen Tag noch, ihr Hunde.
Danke, Ihnen auch. Sorry nochmal.
Von mir auch. Ist sie weg?
Ich weiß nicht, Flachzange.
Hey, Claudia.
Was ist los, Bruder?
Was ist, wenn ich jetzt so, sagen wir mal, einen Rassisten spiele? Oder wenn ich eine Originalquelle vorlese, bei einem Theaterstück zum Beispiel, in der das N-Wort verwendet wird. Aber es geht darum, diesen Rassismus da, der sich zeigt, dadurch, dass das N-Wort gesagt wird, auszustellen. Weißt du, was ich sage? Ist es da nicht wichtig, das N-Wort zu sagen, damit sozusagen klargemacht wird, dass man das N-Wort nicht sagen darf, weil es rassistisch ist? Also pädagogisch sozusagen, verstehst du?
Digga, das ist wirklich das Bescheuertste, was ich je in meinem gesamten verkackten Leben gehört habe.
Ja, Digga, das macht nun wirklich überhaupt keinen Sinn.
Stimmt.
Hey, Claudia, kannst du in Zukunft bitte darauf achten, immer nachdem du duschst, das Abflusssieb zu reinigen?
Aber klar, kein Problem, Bruder.
Cool.
Ist es so ungewöhnlich, wenn ein Afrodeutscher seine Sprache spricht? Ist es so ungewöhnlich, wenn ein Afrodeutscher seine Sprache spricht? Ist es so ungewöhnlich, wenn ein Afrodeutscher seine Sprache spricht?
Momente afrodeutscher Musikgeschichte.
Wir sind in einer Diskothek in Westdeutschland. Es ist 1994. G.I. Eric Dawson genießt sein freies Wochenende.
Hey, mir gefällt dein Style. Kannst du retten?
Wie kommst du daran?
Na, weil du so einen coolen Street-Style hast. Ich bin Musikproduzent. Ich kann mir dich super für meinen neuen Song vorstellen.
Ohne mich rappen gehört zu haben.
Kannst du rappen?
Ja, na klar kann ich rappen, man.
Oh, Banana Joe, Banana Joe. Oh, ah, yeah, yeah.
Are you gonna go? Whoa.
Oh, Banana Joe.
Und jetzt du, jetzt hier mit dem Rhythmus und alles. Hm? Komm, Junge, rap doch mal.
Was zur Hölle? Banana Joe.
Ja, Banana Joe. Das wird der Sommerhit. Das deutsche Mysterious Girl.
Und warum Banana Joe?
Das klingt nach Sommer, Sonne, Sonnenschein. Karibisches Feeling.
Das ist sehr racist.
Nee, das ist ja ironisch gemeint.
Also, ihr wollt hier, dass ich...
Es geht einfach darum, Sommerstimmung zu verbreiten.
Und ich wäre Banana Joe, ne?
Naja, nicht du persönlich. Also diese Idee von Banana Joe transzendiert Individualismus, würde ich sagen.
Aber in Song jetzt. Bin ich Banana Joe? Oder Nancy, die die Hook singt.
Naja, am ehesten du, weil du ja...
Weil ich schwarz bin.
Weil du der Mann bist. Also wir brauchen einen Mann, der retten kann für Banana Joe. Das kannst du machen und wenn du es nicht machst, finden wir einen anderen.
Black Music ist ein Begriff,
der in Deutschland immer noch für bestimmte Musikstile verwendet wird, die ihren Ursprung in den Vereinigten Staaten haben. Blues, Soul, Funk, R&B und Hip-Hop sind damit gemeint. Diese Musiken sind ein Produkt schwarzer amerikanischer Kultur und schwarzer Geschichte. Das Phänomen aber, schwarze und weiße Musik zu trennen, ist ein politisches, das auf die Jim Crow-Epoche in den USA zurückgeht, der Rassentrennung nach der offiziellen Abschaffung der Sklaverei nach dem amerikanischen Bürgerkrieg. Schwarze und weiße AmerikanerInnen sollten in jedem Aspekt ihres Lebens voneinander getrennt sein. Eine Vermischung, eine Solidarisierung war machtpolitisch nicht gewünscht. Sie sollten also auch nicht gemeinsam musizieren und Musik hören. Selbstverständlich wurde die staatlich eingeforderte und kulturell durchgesetzte Rassentrennung nicht von allen befolgt. Und deshalb gab es in Amerika nie eine Musik, die nur weiß oder nur schwarz gewesen wäre. Individuell spielten weiße schwarze Musik und auch schwarze Amerikaner Musik in weißen Kontexten, wenn man sie ließ. Von Beginn an war auch das eine machtpolitische Frage. Wer verdient an der Musik? Black Music hieß in Deutschland früher N-Wort-Musik. Bereits in der vermeintlich liberalen Weimarer Republik wurde schwarzen MusikerInnen ein Auftrittsverbot auferlegt. Macht es heute Sinn, Weißen zu verbieten, die Musik zu machen, die sie wollen? Wir hier von der Play Black Radio Show wollen weißen Menschen den Genuss und die Produktion schwarzer Kultur nicht verbieten. Darum spielen wir jetzt als Zeichen der Freundschaft ein Cover der Blue-Eyed Soul-Legende Tillman Otto.
No faking, no heartbreaking. Like a volcano, this true love is shaking. In tender caring, we are partaking. Woman, I feel big things are in the making. Intoxication of a certain kind. I will admit that you suit my mind. Palpitation of another kind. Don't fast forward, baby, just rewind. Joy in your eyes and I see no tears. Love is what you're giving me throughout the years. Every time you need me, I will be there, my dear, I swear. No mistaking in everything you do, and I will always be a part of you. Judge I made us and he will see it through. Always and forever, baby girl, his love is true. I've been searching for the longest time, almost giving up, never thought I would find. See many roses die on the vine, but a hidden treasure in you I find. Joy in your eyes and I see no tears. Love is what you're giving me throughout the years. Every time you need me, I will be there, my dear, I swear. Joy in your eyes and I see no fear. Love is what you're giving me throughout the years. Every time you need me, I will be there, right there, I swear. Every time you need me, I will be there, right there. Every time you need me, I will be there, right there. Every time you need me, every time you need me, I will be there, my dear, I swear. Every time you need me, every time you need me, I will be there, my dear. Every time you need me, every time I will be there, my dear, I swear. Every time you need me, every time you need me, I will be there, my dear. Every time you need me, every time you need me, I will be there, my dear, I swear. Every time you need me,
every time you need me,
I will be there, my dear, I swear.
Sie hörten ein Cover von Oyana Roach des Songs Intoxication von Gentleman, aka Tillman Otto. Oyana Roach ist eine schwarze deutsche Musikerin. Eine schwarze Sängerin covert einen Song eines weißen Sängers nach einer Vorstellung von schwarzer Musik aus dem Kopf eines weißen Produzenten.
Die Vorstellung von schwarzer Musik, die Musikbosse haben, ist von gelebter schwarzer Kultur nicht trennbar, weil sich auch schwarze Menschen mit dieser Musik identifizieren. Wird sie durch ihre Identifikation authentisch schwarz? Wir haben hier nichts zurückerobert. Wir haben hier nicht schwarze Kultur dekolonialisiert. Das Original des von Oyano Roach gecoverten Stücks wurde aus weißer Perspektive auf schwarze Musik geschrieben. Auf ein Publikum abzielend, das rassifizierende Erwartungen an Musik hat. Musikindustrielle nutzen Rassismus, wenn sich das geschäftlich anbietet. Musikindustrielle fördern schwarze Kultur, wenn sich das finanziell lohnt. Das ist alles keine Frage der Moral, sondern eine Frage von Besitzverhältnissen. Ist das ein schöner Song? Ja, keine Frage. Ist das Cover von Oyano Roach noch schöner? Ich finde, ja.
Play Black Radio.
Wir nehmen an, durch die Stimme etwas über die Sprechender zu erfahren.
It seems like a fourth soul to me, not a natural born soul. It's real air.
Die Stimme ist nicht angeboren, sondern kulturell.
So she's either mixed or white, but I know she's not fully black because it doesn't have this struggle and it still sounds privileged and fun. It sounds soulful, but it was too fun.
Stimme entsteht nicht in der Sprechenden, sondern in der Hörenden.
We play black.
Die Einsicht, dass Rasse nichts Essentielles im Menschen ist, sondern ein gesellschaftliches Konstrukt, das Menschen von außen zugeschrieben wird, wird immer wieder angegriffen. Auch in der Wissenschaft. Die Motive sind entweder Kolonialismus oder Dummheit. Herzlich willkommen, Frau Karen Reich.
Hallo.
Warum wollen Sie mit Ihren Studien physiologische Unterschiede zwischen verschiedenen ethnischen Gruppen untersuchen?
Keine ethnischen Gruppen, sondern Rassen. Rasse, das bedeutet bei uns in den USA weiß, schwarz und asiatisch und so weiter. Und Rassen gibt es biologisch nicht. Ich habe versucht, wissenschaftlich die Unterschiede zwischen den Stimmen dieser Gruppen zu beschreiben. Mit ethnischen Gruppen haben meine Studien überhaupt nichts zu tun. In dem Moment, wo man nach tatsächlichen physiologischen Unterschieden zwischen Menschen verschiedener Rassen sucht, kommt man in Schwierigkeiten. Und wenn man beginnt, die Frage der stimmlichen Unterschiede zu betrachten, verheddert man sich auch mit soziologischen Fragen.
Was formt denn die Stimme eines Menschen?
Menschen sind talentierte und häufig unbewusste Stimmenimitatoren. Wir waren schon immer unbewusste Nachahmer, so hat sich Sprache an sich überhaupt ausgebreitet. Es ist also so gut wie unmöglich, so etwas wie eine gesellschaftlich unbeeinflusste Stimme zu finden.
Und dennoch?
Ungeachtet dieser komplizierten Umstände haben wir einige Studien durchgeführt, die das Verhältnis Race und Stimme untersuchen, jeweils von einem physiologischen sowie von einem psychologischen Standpunkt.
Beginnen wir doch mit dem physiologischen Standpunkt.
Untersuchungen zur Race-Physiologie angewandt auf die Stimme sind dünn gesät. Das liegt vor allem an den bestehenden technischen Herausforderungen, ein lebendiges Sprechorgan zu untersuchen, besonders ein sich bewegendes. So haben wir in einer recht beschränkten Studie untersucht, was die genauen Ausmaße des Sprachapparats einzelner Personen sind.
Und was haben die Ergebnisse gezeigt?
Leider waren die Daten ziemlich uneindeutig, weil andere Faktoren einen größeren Einfluss hatten. So determiniert das Geschlecht auch die Gesamtgröße des Inneren des Mundes. In Männern haben wir ein Größengefälle der Mundhöhle gefunden. Die kleinste hatten afroamerikanische Männer, die größte chinesische Männer. Weiße Männer lagen dazwischen. Chinesische Frauen führten die Liste in Sachen Mundvolumen an und haben auch knapp bei der Größe des gesamten Stimmapparatsvolumens gewonnen. Während weiße Frauen bei Weitem das größte Rachenvolumen aufweisen. Afroamerikanische Frauen waren überall auf dem letzten Platz, außer bei Mundvolumen, wo sie vor weißen Frauen liegen.
Verstehe. Diese Größenunterschiede variieren also nicht nur zwischen Race und Geschlecht, sondern auch zwischen den Geschlechtern innerhalb der gleichen Race.
Leider ja.
Und diese Ausmaße verändern also merklich den Klang einer Stimme?
Unterschiedliche Ausmaße produzieren theoretisch einen unterschiedlichen Klang. Manche Menschen aber reizen die Grenze ihrer stimmlichen Physiognomie im alltäglichen Sprechen bis zur Grenze aus. Und überhaupt gleichen sich Menschen in einer Gesellschaft klanglich aneinander an.
Stimmklang ist also gar keine Frage der Mundakustik?
Damit konnten wir uns nicht zufrieden geben. Unterschiedliche Akustik im Inneren eines Mundes muss doch einen Einfluss auf den Stimmklang haben. Keine Denkverbote!
Natürlich.
Eine weitere Studie sollte Klarheit schaffen. Wir haben Freiwillige gebeten, zu versuchen, die Race einer Person nur an dem Klang ihrer Stimme zu erkennen. Als Testsubjekte haben wir aber diesmal nur Männer benutzt, und zwar nur weiße Amerikaner und Afroamerikaner. Insgesamt wurden 100 Freiwillige gebeten, Vokalklänge aufzunehmen. Also keine Wörter, sondern nur Klänge. Diese Klänge wurden dann weiteren Freiwilligen vorgespielt. Die Hörer sollten die Race der Sprecher der Aufnahmen identifizieren.
Mit Erfolg?
Die Erfolgsquote der Probanden lag bei 60%.
Nicht viel zuverlässiger als eine Münze zu werfen.
Interessanter sind die Unterschiede zwischen den aufgenommenen Vokalklängen.
Und zwar?
Afroamerikaner hatten eine größere Frequenzstörung, größere Amplitudenschwankungen und weniger Obertöne im Störschall.
Können Sie das mal vormachen?
Ja klar, mit ein bisschen Übung kann man das alles lernen.
Beeindruckend, wie Sie das mit dem Störschall in den Obertönen intoniert haben. Also doch ein essentielles physiognomisches Merkmal dieser Race?
Nein, nein, das ist rein performativ.
Was haben wir also dazugelernt?
Möglicherweise, dass wenn man eine Zahl Menschen klonen würde, sie ohne Kontakt zur Gesellschaft aufwachsen ließe und man dann ohne ihr Zutun Luft durch ihren Stimmapparat pumpte, sie vielleicht generell abhängig von ihrer Physiologie und Mundakustik,
die nichts mit dem heutigen amerikanischen Begriff Race oder dem deutschen Rassebegriff zu tun hätten,
verschiedene Klänge produzierten. Aber wahrscheinlich nicht.
Schwarz, ich seh die Zukunft pink, wenn du mich fragst, wird alles gut, mein Kind. Mach dein Ding, aber such keinen Sinn, und was nicht, das musst du erfinden. Oh ja, ich seh die Zukunft pink, wenn du mich fragst, wird alles gut, mein Kind. Mach dein Ding, aber such keinen Sinn, und was nicht, das musst du erfinden. Oh ja, ich seh die Zukunft pink, wenn du mich fragst, wird alles gut, mein Kind. Binge Pink Mirror und dazu ein Drink, Eis, Pink, Grapefruit und Gin. Weil wir die Zukunft sind, seh ich die Zukunft pink.
Das war die schwarze deutsche Sängerin Diana Ezerex mit einem Cover von Peter Fox Zukunft Pink.
Play Black Radio.
Wie ist denn eure Abstammung eigentlich? Wo kommt ihr oder eure Eltern her?
Eklektische Kultur aus zahllosen Kulturen. Immer das, was gerade hilfreich ist im Überleben unter Wasser.
Was tun tut Deutschland ja einfach nicht für die Integration von Ausländern oder deutschen Abstammung.
Play Black.
Black culture is critical culture.
Welcome to Each One Teach One. My name is Calvin, and this is African American Vernacular English 101.
Willkommen bei Jedermann Lehrermann. Mein Name ist Stefanie Brettermann-Bredow und diese Lehrstunde heißt Afrikanisch-Amerikanisches Mundartenglisch 1:1. Calvin, du bist ein echter Afroamerikaner.
Thank you, Stephanie. African-American Vernacular English.
Afrikanisch-amerikanisches Mundartenglisch ist das Englisch, das viele schwarze AmerikanerInnen sprechen. Es entstand aufgrund der Geschichte, die schwarze Menschen in Amerika teilen. Es hat eigene grammatische Regeln, Begriffe und eine eigene Aussprache.
Now let's look at some key features of AAVE. Are you ready, Stephanie?
Ich bin bereit, Kelvin.
Good. So, let's start with some grammar.
Beginnen wir mit etwas Grammatik. Beim Doppel-A-M-E werden Kopularverben weggelassen. In manchen Kontexten kann ist oder sind weggelassen werden.
Can be left out. For example, Julia beautiful. Or these people stupid.
Zum Beispiel Julia schön. Oder diese Leute dämlich.
There is also the habitual be.
Es gibt das gewohnheitsmäßige Sein, das verwendet wird, wenn jemand etwas oft oder gewöhnlich tut.
You'd say, for example, she be working.
Zum Beispiel, sie sein arbeitet.
But that does not give any indication.
Aber das gibt keine Auskunft darüber, ob sie gerade am Arbeiten ist.
Next thing. Negative concord.
Doppelte Verneinung.
This means that in a sentence negation has to all match.
Das bedeutet, die Verneinungen müssen zusammenpassen, wie etwa im Französischen, Spanischen oder Russischen.
Example. He ain't never without no job.
Beispiel: Er ist nicht niemals ohne Job.
Can't nobody say he don't work.
Keiner kann nicht sagen, er arbeitet nicht.
So, Stephanie. You want to work with me here now, and let's try what we've already learned in this session.
Yeah.
Okay. There's a gentleman in America. His name is Don King, and his hair is really wild. One might say, man, I seen Don King last night. Somebody got to get that cat a comb.
Mann, ich sah einen König letzte Nacht in der Katakombe.
Yo, my man. Let me ask you something.
Entschuldigung, mein Mann, kann ich eine Axt?
That's a whole different ball game.
Tod ist ein ganz anderes Ballspiel.
Ist das so ungewöhnlich, wenn ein Afrodeutscher seine Sprache?
Momente afrodeutscher Musikgeschichte. Ausnahme Musikproduzent, Schlagersänger und deutsches R&B Mastermind Detlef Dorian blickt auf eine über 50-jährige Karriere voller Erfolge, Skandale und Verträge zurück.
Mir sage, du bist aus New York.
Thriller Vanilla haben für Dorian Grammys gewonnen und ihr weiterer Aufstieg schien unaufhaltsam.
Den Song habe ich geschrieben.
Den Song hatte Dorian im Funkadelic in Frankfurt gehört, einem Club, der stark von den in Hessen stationierten schwarzen GIs frequentiert wurde. Hier lief die neueste Black Music aus Amerika und die hat Dorian gecovert.
Ich habe neu aufgenommen.
Aber er hat ihn nicht gesungen. Thriller Vanilla, das hübsche Duo, das mit dem Hit auf der Bühne stand, aber auch nicht.
Mir habe gemuckt im Studio und dabei ist eine heiße Scheibe entstanden. Und mir dachte uns, da brauchen wir aber so richtig heiße Performer für. Und da das schwarze Musik ist, die wir gemacht haben, brauchten wir schwarze Performer.
Dorian wurde auf zwei afrodeutsche Breakdancer aufmerksam.
Ihr seid mein Gesicht, ihr seid meine Tänzer, ihr seid meine Verkörperung der Musik. Ihr macht, was ich sage, ihr unterschreibt hier. Ist das klar? Das ist alles komplett legal, möchte ich nochmal betonen an dieser Stelle.
Und das ist ja das Interessante am Synchron, ist ja zum Beispiel die Geschichte, dass Amerika ja tatsächlich versucht hat, die Filme in verschiedenen Sprachen aufzunehmen. Mhm. Hallo, mein lieber Herr, wie geht es Ihnen? Ja? Und das konnten sie irgendwie nicht verkaufen.
Was ich aber auch interessant finde, weil ja die deutsche Synchronbranche an sich ist ja keine deutsche Erfindung, sondern es ist ja eine Erfindung der Amerikaner, also der Besatzer nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen, die haben das ja auch hierher gebracht. Und offensichtlich, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, haben zum Beispiel die Amerikaner in West-Berlin, die Russen in Ost-Berlin, dann die Franzosen in Köln und die in Hamburg die Engländer und dann gab es noch diesen Standpunkt München, der auch nochmal amerikanisch war. Die haben sozusagen am Anfang die Synchronfirmen selber gebaut und auch betrieben. Ja. Und da gab es bessere Gagen. In dem Moment, wo die Deutschen das quasi gesagt haben, wir machen, in die Hand genommen haben, wurde alles weniger.
Sind die sind die Produzenten, die deutschen Produzenten, steinreich geworden?
Der Untergang sozusagen der Synchrongagen ging einher mit der Übernahme der deutschen
Produzenten.
Ja, Wahnsinn. Ja.
Ist das so ungewöhnlich, weil ein Afro-Deutscher seine Sprache spricht?
Momente afrodeutscher Musikgeschichte.
Musik ist, was dem Living vor. Ich lasse mir das nicht vorwerfen, hier jemanden ausgebeutet zu haben. Die Frau Green hat das alles wissentlich unterschrieben und das können Sie auch nachlesen. Das ist alles mit rechten Dingen zugegangen. Es ist branchenüblich und auch völlig normal, dass es einen Urheber gibt der Musik. Und das bin ich, DJ Logo. Ich habe dieses Lied geschrieben und die Frau Green wurde engagiert. Wurde bezahlt, um diese Lieder einzusingen. Sie gibt damit das Recht an ihre Stimme hier ab. Für die vereinbarte Summe von 10.000 D-Mark. Das ist eine gute, branchenübliche Bezahlung für damals gewesen. Und würde es mich nicht geben, dann hätte die Frau Green ja niemals die Chance bekommen, auf einem so erfolgreichen Album zu singen. Selbstverständlich kann die Frau Green auch selbst Musik produzieren und hat dann als Urheberin alle Rechte und Möglichkeiten, mit ihrer Stimme so umzugehen, wie sie möchte. Ich lese das jetzt auch gerne mal vor. Erstens, hiermit übertrage ich dem Produzenten und unmittelbar dessen Vertragspartnern weltweit und ohne räumliche und zeitliche Einschränkung meine sämtlichen ausschließlichen Urheber-, Leistungsschutz- und sonstigen Rechte, die durch meine Mitwirkung bei den Aufnahmen entstanden sind, sowie meine Ansprüche an den Darbietungen, soweit einer Übertragung dieser Rechte, Ansprüche keine zwingenden Bestimmungen geltenden Rechts entgegenstehen. Zweitens, das Recht erstreckt sich auf alle derzeitigen Verwertungen, wie insbesondere öffentliche Aufführungen, Hörfunk, Fernsehen, Tonfilm, mechanische Wiedergaben. Ich stand für beide Teile des Gesetzes als Produzent.
Play Black Radio. Das ist ja auch ein Text, ja? Da musst du ja wirklich dann noch hinfahren, musst du ihm nur auf die Fresse hauen. Dafür, ja? Das ist so eine Scheiße, ja? Ist doch wahr, so einen Mist zu produzieren. Ja. Und die Leute haben das wirklich gekauft wie die Vollidioten.
Ja, vor allem ja weltweit. Ne?
Ja, ja. Naja, bei mir hat Musik bei Mozart aufgehört.
We play Black, 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 Black.
Nein, 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 nein. Ist schon gut. Wir erzählen euch den Quatsch.
Also ich glaube...
Das interessiert niemanden, aber das ist okay.
Ja, echt, dass euch das interessiert. Ich bin ja ganz verwundert. Also wir räumen ja kontextbezogen, also medienbezogen, räumen wir Nutzungsrechte ein. Also es kann ja sein, dass wir mal in einem Kinofilm mitsprechen und dann steht da aber auch in der Abtretung drin, dass wir die Nutzungsrechte einräumen für die Verwertung im Theater.
Und zum Beispiel auf der ganzen Welt und über die Welt hinaus.
Naja, du hast deine Stimme verkauft, im Grunde genommen. Du hast deine...
Deine Seele verkauft.
Dein Leben. Du hast auch vor allen Dingen das Recht an deinem gesprochenen Text verkauft. Das ist weg. Da kannst du nichts mehr dran ändern.
Ja, ich war sogar mal eine McDonald's-Figur als Jada Pinkett Smith. Habe ich keinen Pfennig für gekriegt.
Nee.
Doch, war so.
Abgefahren.
Weil ich diesen Madagaskar-Film unterschrieben habe, also die Nutzungsrechte. Mhm. Und dann stand da zwar noch irgendwas, so nach dem Motto, ja, und wenn wir da noch was anderes draus machen. Die haben aber nichts anderes draus gemacht. Die haben eine Nilpferd-Figur mit meiner Stimme in irgend so eine Packung gelegt, in
das
so ein Happy Meal.
Ja nicht, ey.
Und dann habe ich gesagt, aber guck mal hier, ist doch die Figur. Wenn du drauf drückst, steht da, sagt die, schreit die, alles cool, Jungs, oder so irgendwie. Weiß ich gar nicht mehr. Und dann war es das. Da wurde nichts mehr bezahlt.
Ne?
Und das ist ja millionenfach da irgendwie über irgendwelche Ladentheken gewandert.
Absolut. Ding. Ja, das ist bedenklich, ne?
Ja, das müssen sie unterschreiben, nicht? Ist doch klar. Ne? Ja, und das ist nicht rechtens. Aber wir sind eben, wir haben keine Lobby.
Ist das so ungewöhnlich, weil ein Afro-Deutscher seine Sprache?
Momente afrodeutscher Musikgeschichte.
Schönen guten Abend, Karlsruhe!
Kein anderer Entertainer in der Geschichte der Bundesrepublik war jemals so erfolgreich wie Amado Rubio. Seine Karriere begann bescheiden als Statist im Kriegsfilm »Alles gut in Afrika«. Doch Amado wollte es seinen Eltern gleich tun. Die international tourende kubanische Musiker waren und auf den Showbühnen des Landes durchstarten.
Mein Name ist Amado Rubio und ich singe heute Abend für Sie.
Rubio sollte später der erste schwarze deutsche Entertainer werden, der auch Firmenauftritte machte. Da, wo das richtige Geld liegt.
Ich singe heute für Sie ein Lied. Ein Lied.
Und in dem Moment wurde mir klar, wer ich für diese Weißen sein sollte. Und so sagte ich das Tisch anstatt der Tisch und behielt meinen spanischen Akzent und wurde der Größte aller Zeiten.
Ragtime waren synkopierte Märsche, die schwarze Pianisten im mittleren Westen entwickelt hatten. Dazu wurden Texte gedichtet, die rassistische Stereotype über schwarze AmerikanerInnen bestätigten. Eine strategische, subversive Affirmation, die eine Akzeptanz beim weißen Publikum erlaubte. Später, als die Musik in der Populärkultur Fuß gefasst hatte, konnte der Rassismus weggelassen werden. Ein vertretbarer Karrieremove?
Ein bisschen Spaß muss sein.
Blues war die Antithese zu Minstrelsy. Die Verweigerung, für ein weißes Publikum eine Karikatur zu spielen. Ein Ausdruck von Individualismus. Die eigene Geschichte, die durch den eigenen Körper gegangen war, wurde besungen. Kein übergeschichtliches Ideal, sondern die eigenen Emotionen. Alle Rockstars und alle Singer-Songwriter kommen ursprünglich aus dem Mississippi-Delta.
Coolness ist die Antwort schwarzer amerikanischer Männer auf jede Demütigung. Die Coolness, die dich jeden Morgen bereit macht, der Welt entgegenzutreten, hat eine uralte Geschichte und ist größer als Hip-Hop.
Play Black Radio.
Hip-Hop pimpt the funk.
Technik der performativen Aneignung von Etikettierungen und deren Umdrehung ins Positive sozusagen oder ins Aggressive.
Ich habe gelernt, da musst du mal diese Leute ein bisschen kitzeln.
Es gibt kein Original hierfür.
Hip-Hop pimpt the funk. Hip-Hop pimpt the funk, the P-Funk, the bomb. Before the white boy in heavy metal too.
Wir haben uns da ja auch keinen Spaß versucht rauszuerlauben, sondern wir haben ja wirklich Native Speaker bestellt. Also, weißt du, das wird ja, also, es wurde zumindest versucht, ernst zu nehmen in dem Sinne. Wenn ich in diesem, also im Rahmen dieses Hörspiels, diesen Akzent anlege, dann ist das ja eine Art, wie ich finde, eine Art von Selbstanzeige, weil ich damit ja sagen würde, dass dieser Akzent, den wir uns damals überlegt haben, beziehungsweise dem ich ja einem schwarzen Bruder nachgesprochen habe, dass der ja auch eine Art von kultureller Aneignung entfaltet.
Aber interessant ist ja, dass der Prozess, dass man das nicht, man kann das nicht von vornherein kategorisch ausschließen, ob das jetzt eine gute Idee oder eine schlechte Idee ist. Man muss es vielleicht auch mal machen, dann fällt man auf die Fresse und dann sagt man, jetzt mache ich es nie wieder.
Ich will eben, und diesen Punkt habe ich eigentlich erreicht und deswegen will ich es ja nie wieder machen. Tut mir leid.
Ja, okay,
oh, aber bitte, zwing mich nicht. Ich will nicht. Ich will wirklich nicht. Mm-mm.
Okay.
Oder willst du es wirklich einmal jetzt haben, oder
ich
was?
Ich will einmal nur hören, ja.
Ah, ich habe mir extra gestern nochmal Civil War angeguckt. Wir haben ihn ja auch nur in Civil War gemacht. Also, naja, im Film selber, hoffentlich hast du den auf Deutsch auch gesehen, da haben wir den ja nicht mehr gemacht.
Ja.
Na gut. Ach du Scheiße. Bitte verzeih mir, mein König. Schau jetzt vom Himmel woanders hin. Naja.
Die Frage, woher jemand ursprünglich kommt, ist genauso müßig zu beantworten wie die Frage, woher eine Musik ursprünglich kommt. Interessanter ist, wo etwas aufeinander trifft, in welcher Gesellschaft. Gegen Trotz und Dank welcher Umstände etwas Neues geboren wird. Afrika ist nicht der Körper und Europa ist nicht der Geist. Afrika ist nicht authentisch. Und Amerika ist nicht unauthentisch. Die imaginierte Differenz zwischen Schwarz und Weiß, Körper und Geist, ermöglicht sehnsüchtige Projektion und Erniedrigung gleichermaßen. Ladies and Gentlemen, Amy Winehouse.
Sometimes I go out by myself, I look across the water, and I think of all the things, what you're doing, and I paint a picture. Since I've come home, my body's been a mess. I miss your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come on over, stop making a fool out of me. Why don't you come over, Valerie? Valerie. Valerie. Valerie.
Play Black Radio. Von Joanna Tischkau und Jan Gemlich. Mit Calvin E. Burke, Samilia Dauenhauer, Akim von Flodrup, Agnes Lemkin, Henry Morales, Luca Müller, Engelbert von Nordhausen, Tobias Schmitz, Carmela Schacko und Claudia Orpschat-Mingus. Besetzung Ulrich Korn. Technische Realisation Derek Hülsenbusch, Stefan Jahn und Barbara Goebel. Regieassistenz Peter Simon, Julie Grotgar und Josephine Guntner. Musik Diane Esserex, Sidney Frenz, a.k.a. Fahim und Oyana Schmutter. Regie Joanna Tischkau und Jan Gemlich. Dramaturgie Jan Bock. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2023.
Die ARD Hörspieltage.